Es war still in Monte Grazie. So still, als hielte das Dorf den Atem an. Marianne schüttelte das Laken ab, unter dem sie sich seit einer Stunde schlaflos hin und her gewälzt hatte, glitt mit den Füßen auf den Boden und tastete nach ihrem Nachthemd. Das kupferrote Haar klebte ihr schweißnass am Rücken, als sie die Vorhänge zur Seite schob und auf die Terrasse ihrer Ferienwohnung hinaustrat, die sie für ein paar Wochen gemietet hatte. Kein Laut. Auch die Frösche schwiegen, die zuvor den ganzen Juniabend lang in den efeubewachsenen Zisternen geschrien hatten. Zum Meer hin zitterten die Lichter der Hügelkette im nächtlich warmen Dunst. Zart orangefarbener Lampenschein säumte den Kamm, hinter dem der Yachthafen von Porto Maurizio verborgen lag. Marianne zog die Bordüre des Ausschnitts, die auf ihrer feuchten Haut klebte, ein paar Zentimeter weg und versuchte, mit Augen und Ohren gleichermaßen zu lauschen. Von hier oben wirkte Monte Grazie wie verlassen. Aus den Gassen, vom krummen Dolch des zunehmenden Mondes nur sehr spärlich beleuchtet, ragten die ineinander verschachtelten Natursteinhäuser wie Granitblöcke empor. Eine Katze, die ihre gewohnten Pfade über die Dächerlandschaft erklomm, verschwand lautlos hinter einem Kaminvorsprung. Dort, wo die steile, löchrig geteerte Straße die ans Dorf grenzenden Gärten umrundete, jagten Fledermäuse um ein paar gelblich glimmende Straßenlaternen und zuckten ins Dunkel zurück. Marianne ging barfuß über den Terrakottaboden, der die Sonnenwärme auch nachts gespeichert hielt, und setzte sich auf die Terrassenumrandung. Halb verdorrte, aber immer noch intensiv duftende Lavendelzweige stachen ihr ins Gesicht, als sie sich vornüberbeugte und über die Ziegeldächer ins Tal hinaussah. Ein gottverlassenes Nest, wahrhaftig. Und ausgerechnet hier musste sie sich in ein Haus verlieben. Ein Haus, das sie empfangen hatte, als hätte es nur auf sie gewartet. »Halten Sie an, Signor Bocconcino, bitte halten Sie!« Der Makler, der Marianne Roth nun schon seit mehr als 2 Wochen von Tal zu Tal, von Dorf zu Dorf geleitete, trat auf die Bremse, so dass sein Wagen noch in der gleichen Kurve abrupt zum Stehen kam. Bocconcino warf einen besorgten Blick auf die neben ihm sitzende Kundin, dann lächelte er. Ja, das hätte er sich denken können. Der Blick auf Monte Grazie, der sich von dieser Straßenseite aus bot, zwischen silbergrün schimmernden Oliven hindurch, war wirklich sein Geld wert. Marianne starrte auf die roten Dächer, die sich den Hang hinauf über die Olivenbäume erhoben, die anmutige, etwas schräge Kreuzform, in der das Dorf einst, den Hangmulden folgend, erbaut worden war. Ihr Kreuz des Südens. Sie schluckte. Genau so war es in ihren Wachträumen erschienen. Lichter glitzernd, genau dieses Kreuz hatte sie vergeblich am Nachthimmel gesucht. Ein Déjà-vu, ein plötzlich Wirklichkeit werdendes inneres Bild, wie sie es schon ein paar Mal in ihrem Leben hatte wahrnehmen dürfen. Nie würde sie sich an das Gefühl gewöhnen, das sie dabei stets überfiel, das Empfinden, als griffe eine kosmische Hand nach ihr und drehte sie um ihre eigene Achse, bis ihr schwindelte. Ein ähnlicher Schauer lief ihr auch diesmal über die Kopfhaut bis in den Nacken hinunter, als sie sich vorbeugte, um an dem dickbäuchigen Makler vorbei auf Monte Grazie zu schauen. »Was für ein wunderschöner Anblick!« stammelte sie nach einer Zeit, die ihr endlos erschien. »Es sieht aus, als habe es sich seit Jahrhunderten nicht verändert.« »Und jetzt?« hörte Marianne die Worte schon in ihrem Kopf. »Wird er etwas über Hasen und Füchse erwidern?« »In Monte Grazie«, antwortete Signor Bocconcino, »sagen sich Hase und Fuchs gute Nacht.« Mit breitem Lächeln, denn inzwischen glaubte er genau zu wissen, was seiner deutschen Kunden gefiel, dieser hübschen, rothaarigen Italienisch-Übersetzerin, die sich unbedingt an der Blumenriviera niederlassen wollte, setzte er hinzu. »Aber Sie suchen ja die Ruhe, nicht?«